Das war eigentlich der Grund, warum der Mensch geschaffen wurde. Der einzige Sinn, dass der Mensch geschaffen war, dass Gott Platz nimmt in ihm und auf diesem Planeten eben seine Herrlichkeit lebt durch seine Menschen. Das können wir nicht verstehen und das müssen wir auch nicht verstehen, weil es Gottes Wahl war. Das war sein Ziel, das war sein Wunsch. Dafür hat er einen Menschen geschaffen. Das steht ganz am Anfang der Bibel. Ich habe einen jungen Mann in meinem Auto gehabt, einen Drogensüchtigen. Den habe ich im Oktober habe ich ihn in eine Therapieeinrichtung gefahren. Der kommt auch aus so einem christlichen Elternhaus. Und christlich sage ich oft den Studenten, für uns in Deutschland hört sich immer christlich an, naja, ich bin auch Christ, so wie ich mal Christ war, auch. Ich war getauft und konfirmiert, war ich auch Christ. Ich gehöre halt auch einer christlichen Kirche an. Ich konnte gar nichts dafür, mich hat auch niemand gefragt, ob ich der angehören will. Ich bin da reingetragen worden, wieder rausgetragen worden und dann war ich Mitglied. Ob ich das wollte oder nicht. Okay. Und später hat mich auch niemand gefragt, ob ich dann später, als ich klar denken konnte, hat mich auch keiner gefragt, ob du freiwillig da jetzt noch dabei sein willst oder nicht. Nö, da fragen wir gar nicht, weil da hat jemand anders für dich die Entscheidung getroffen. Und das verstehen wir manchmal ein bisschen unter Christ, aus christlichen Elternhäusern. Wir verstehen aus christlichen Elternhäusern, das, was ich mein Vater mal sagte, warum hast du mich eigentlich taufen lassen? Und warum habt ihr bei meiner Taufe versprochen, dass ihr mich christlich erziehen werdet? Also ihr wollt mich in die Gemeinde Jesu, wollt ihr mir helfen, dass mir das lieb wird? Ihr wollt für mich beten? Aber wir haben nie miteinander gebetet, nie. Nie. Ich habe meine Eltern nie beten sehen. Wir haben nie die Bibel gelesen, kein einziges Mal. Im Gegenteil, wenn mal das Gespräch draufkam, dann ist sich noch lustig gemacht worden oder betretenes Schweigen, aber das war's dann. Und mein Vater schaut mich an und sagt, ich muss mich bei dir entschuldigen. Damals haben wir geheuchelt. Wir waren nicht fähig, gegen den Strom dieser Gesellschaft anzugehen, weil das macht ja jeder bei uns. Es war sehr interessant, wir hatten ein sehr gutes, tiefes Gespräch darüber gehabt. Ich habe konfirmiert, ich habe die 10 Gebote gelernt. Manchmal habe ich mir vielleicht gefragt, wie ich die einhalten könnte, die 10 Gebote. Manche kann man vielleicht ein bisschen besser, manche ein bisschen weniger. Je nachdem auch, was man gerade für ein Typ ist. Aber irgendwie habe ich schon manchmal gedacht, wenn es da wirklich einen Gott gibt, dann ist es irgendwie verkehrt, dieses Leben. Und das war mir schon irgendwie klar, dass, weiß nicht, also wenn es einen Gott gibt, dann eben ist es verkehrt. Und später ist mir es auch klar geworden, wenn es einen Gott gibt, dann reicht es eben nicht, dass ich einer Kirche angehöre und sage halt, ich war auch Christ. Habe auch einen Adventskranz zu Hause stehen, Lichtle angezündet. Schön war es wieder, Weihnachten. Sondern es reicht nur, wie es der Johann Scheffler sagte, wenn Jesus 1000 Mal in Bethlehem geboren worden wäre, aber nicht in dir, so wärst du auf ewig verloren. Weißt du, da ist nie Licht in dir geworden. Nachdem der Mensch geschaffen wurde und die Gegenwart Gottes in sein Leben kam, ich beschreibe es manchmal so, ich habe das auch den jungen Mann gesagt. Wenn du damals Adam und Eva gefragt hättest, was ist Gerechtigkeit? Das hätten die gar nicht gewusst. Das war ihr Sein in Gott. Hättest du gefragt, was ist Freude und was ist Friede? Die hätten dir überhaupt keine Antwort geben können. Weil die haben das nie vermisst. Das war immer, weil Gott gegenwärtig war. Der Schöpfer Gott. Da war Freude, da war Friede, da war Gerechtigkeit, da war Reinheit, da war Wahrheit. Gegenwärtig. Das, was wir Menschen heute alle so suchen auf diesem Planeten. Deswegen haben wir UN-Vollversammlungen und versuchen, die Welt irgendwie zu managen. Gerechtigkeit zu schaffen in dieser Welt. Deswegen geben wir uns einmal im Jahr ein bisschen Freude. Weil sonst ist das Leben so trist. Ein bisschen Freude. Aber die Freude ist dann wieder vorbei und das Leben ist wieder trist. Und manche können sich halt das ganze Jahr über Freude leisten und manche können es nur zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben. Da ist die Freude wieder vorbei. Aber selbst die sich Freude leisten können das ganze Jahr über, ist auch keine Freude. Das ist echt erstaunlich. Und der Mensch ist auf der Jagd nach irgendwas und das sehen wir in dieser Welt. Und es kommt, weil damals das Sündenfall war. Weil der Mensch hat sich einschwätzen lassen, ihr könnt sein wie Gott. Ihr könnt unabhängig sein von ihm. Ihr müsst nicht mit ihm leben. Und der Mensch hat gewählt, so zu sein wie Gott. Das Problem ist nur, er ist eben nur wie Gott, er ist nicht Gott. Das hat der Teufel den Menschen nicht gesagt. Er sagte nicht, ihr werdet Götter, sondern ihr könnt sein wie Gott. So eine Kopie, so eine billige Kopie von Gott. Und er hat ihnen nicht gesagt, ihr werdet nicht Gott sein. Wenn er das vielleicht dazu gesagt hätte, hätten sie gesagt, oh, dann wollen wir es lieber nicht, unabhängig zu sein von dem. Aber die dachten tatsächlich, können wir auch so sein. Und das hat die Not in die Welt gebracht. So was die Bibel Sündenfall nennt. Der Mensch hat die Herrlichkeit, die in ihm lebte, so schreibt es später mal der Apostel Paulus auch, verloren, einfach verloren, die war weg. Gottes Herrlichkeit ist weg. Und der Mensch versucht es dann irgendwie manchmal ein bisschen zurückzuholen. In der christlichen Welt, in der wir leben, die man so christlich nennt, da machen wir es dann ein bisschen mit Lichtern im Advent und ein bisschen Goldstaub auf dem Tisch. Da waren goldene Bilder aufgestellt, ein paar goldene Bilder an die Wand. Es muss schön und pompös muss es sein. Deswegen ist auch an Weihnachten sind die Kirchen voll. Weil irgendwie haben wir so ein Gefühl, das muss dann schon ein bisschen schön und pompös sein. Und es muss ein bisschen glitzern. Und ein bisschen voluminöse Musik, das ist doch toll. Und dann ist das wieder vorbei, dann ist das alles wieder vorbei. Dann fängt es schon wieder an, dann kann man eine Umfrage machen in Deutschland, für was feiern wir Karfreitag? Weiß ich nicht so ganz genau. Was war da nochmal? Ist doch nicht unser Faschingsprinz gekürt worden? Oder ich weiß es ganz genau. Und das ist gar nicht übertrieben, ihr Lieben. Das kann man Umfragen machen in Städten in Deutschland von Leuten, die getauft sind. Und die wissen es gar nicht ganz genau. Was war da jetzt nochmal? Ist da jetzt Jesus geboren? Oder wie war das jetzt nochmal? Und dann war es schon wieder vorbei. Und das merken wir in allen Weltreligionen dieser Welt. Der Mensch versucht es irgendwie zu kopieren, weil die Menschen merken, wenn es da einen Gott gibt, der muss herrlich sein, der muss herrlich sein. Das muss was ganz Gewaltiges sein, was Unvergleichliches. Und wir versuchen es dann alles so ein bisschen mit Kunst hinzubiegen. Und nach außen hin schauen wir es an, aber sind doch so leer oft. Das ist die Not. Und deswegen hat er sich selber aufgemacht, auf dem Weg wieder und gesagt, ich will wieder Licht reinzubringen. Ich will einfach Licht reinbringen in die dunklen Herzen, in diese dunkle Welt. Und die Welt ist dunkel, ist extrem dunkel. Und ihr Lieben, das ist keine Schwarzmalerei. Wir werden heute Augenzeugen von der Wahrheit der Bibel in einer Art und Weise, wenn wir es wirklich wahrhaben wollen, dann werden wir offene Augen haben. Es ist extrem, wie schnell alles geht. Extrem. Die Abläufe in der Weltgeschichte. Extrem. Und der Tag der Wiederkunft, der leiblichen, sichtbaren Wiederkunft Jesu naht. Seit 2000 Jahren, ja. Aber es geht immer schneller. Und wir sind extrem weit fortgeschritten. Keiner weiß, wann er zurückkommt. Weil sonst würden sich die Menschen vorbereiten. Dann würden sie nicht bloß ein Adventskerzchen anzünden. Dann würden sie sagen, Mensch, ich will auch an dich glauben, Licht der Welt. Aber so weiß man es ja nicht ganz genau. Schieben wir es noch ein bisschen raus. Von dem spricht die Bibel. Sehr interessant. Wenn die Menschen wüssten, sagt Jesus, wann er zurückkommen würde, dann würden sie sich alle vorbereiten. Aber weil sie nicht wissen, deswegen, naja, wer weiß, ob er zurückkommt. Ah, vielleicht alles nur Geschichte. Hauptsache die Wirtschaft boomt. Und wir werden heute Zeugen, Zeitzeugen von all dem. Sehr interessant. Aber eben, dass es kein böses Erwachen gibt. Deswegen ist Gott Mensch geworden. Deswegen feiern wir Weihnachten. Eigentlich ist Weihnachten dieses Fest wirklich der Hoffnung. Und Ostern ist eigentlich das größte Fest der Christenheit, weil es das Fest der lebendigen Hoffnung ist. Weil es Sieg, wirklich leibhaftiges Sieg über den Tod geschehen ist. Und jemand sagte dann eben, Jesus, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er kam, um in diese Finsternis dieser Welt hineinzukommen. Um Herzen, die so finster sind, Herzen, die so nach Liebe schreien, nach Gerechtigkeit, nach Freude, nach irgendwas und es gar nicht mal genau definieren können, die so allein sind oft, um sie wieder zurückzugewinnen für den, der sie geschaffen hat, für den lebendigen Gott. Und er sagt, die sitzen in der Dunkelheit und der Tag wird kommen und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Weil die Könige werden feststellen, das ist nicht unser Glanz, das ist dein Glanz, Jesus. Das ist gewaltig. Das war alles nur eine billige Kopie in dieser Welt, was wir gemacht haben. Aber nichts kann deinen Glanz, deine Herrlichkeit, deine Schönheit Jesus überstrahlen. Und es wird immer deutlich dann eben an diesen Lichtlein, Advent, Ankunft des Herrn. Letztendlich erinnern wir uns da immer wieder dran, der Herr kommt zurück. Das wäre das Interessante, jetzt mal zu fragen hier, wer alles einen Adventskranz hat. Wer hat alles einen Adventskranz? Ja. Die allermeisten, ne? Wir noch keinen, ne? Doch, Und dann wäre es nochmal interessant zu fragen, ne? Machen wir jetzt nicht unbedingt, wenn er das Kerzchen anzündet, wer denkt da wirklich dran, dass Jesus zurückkommt? Wirklich. Und er kommt zurück. Wer denkt da wirklich dran, dass ich in der nächsten Sekunde vor ihm stehen könnte? Das ist interessant. Und das sehen wir dann manchmal schon, das kann dann manchmal sein eben, das kann so ein komisches Erwachen geben. Und damit es das nicht gibt, kam Jesus. Ist am Kreuz von Golgatha gestorben für die Schuld der ganzen Welt. Damit alle, die auf ihn trauen, auf ihn bauen, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Er kam als das, was er selbst sagte, als ein Licht in diese Welt. Damit Menschen in der Finsternis wandeln, nicht mehr in der Finsternis laufen müssen. Das heißt, in der Finsternis, in ihrem Verständnis gegenüber diesem einen wahren Gott, nicht mehr in der Finsternis laufen müssen. Nicht so umherstolpern, wer ist dieser Gott? Gibt es da überhaupt einen Gott? Macht es überhaupt einen Sinn? Nee, ich kam, dieser Gott ist selbst Mensch geworden, um sich zu offenbaren. Es ist Weihnachten. Und so klein geworden wie ein Baby, angreifbar wie wir Menschen. Eben nicht so wie in all den anderen Religionen, die sich das irgendwie vorstellen. Auch nicht ein grausamer Gott. Ein extrem liebender Gott, aber ein gerechter Gott, der sagen kann, schaut Leute, ich habe alles für euch gemacht, ich habe wirklich alles für euch gemacht, es gibt keinen Grund, warum ihr mich ablehnt, gibt es nicht, außer harte Herzen, die es nicht wollen. Und davon spricht Jesus dann später, als er seinen Dienst begonnen hat, als dieser Messias, als dieser Gesalbte, als dieser Retter Gottes und er erzählte viele Gleichnisse. Die Menschen damals, sie haben das mehr verstanden, weil die natürlich auch sehr stark in diese Kultur ein bisschen hineingesprochen wurden, diese Gleichnisse und gleichzeitig aber auch aus dem Alten Testament sehr verständlich waren für die Menschen. Und es hat Menschen recht nachdenklich gemacht, wenn der das Sprechen angefangen hat. Was meint er jetzt bloß damit? Und Jesus erklärt einmal eine Sache und sagt, hört zu, siehe, der Sämann ging aus, um es zu säen und es geschah, als er säte, dass etliches an dem Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Andres aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und Andres fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und Andres fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Was meint ihr jetzt bloß damit? Und schon allein das hat die Menschen nachdenklich gemacht. Es sind immer so Fragen, ne? So komische Wortspiele. Was meint ihr jetzt damit, Ohren hat zu hören, höre? Und schon begannen die Menschen das Denken. Und es hat es dann sacken lassen, was er da sagte, Jesus. Und allein schon diese ganze Sache mit Frucht, das haben wir auch noch nicht gesehen, so 60-fältig, 100-fältig. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Von was redet er da? Was ist das für eine Pflanze? Wenn ich die bekommen könnte, genverändert, die pflanze ich an. Da werde ich reich. Da habe ich was davon. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Also da waren ein paar Leute mit ihm unterwegs, inklusive seiner 12 Jünger, die er alles so handverlesen hatte. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen. Und das ist eine traurige Sache, ihr Leben. Wenn man Augen hat, die offen sind und man kann nichts mehr erkennen. Das ist schlimm. Das ist ein Inbegriff, wenn man sich manchmal fragt, was ist Hölle? Das ist ein Inbegriff von Hölle. Ich sehe und ich erkenne nichts mehr. Das bedeutet Unsicherheit. Das bedeutet, ich laufe auf meinen eigenen Weg irgendwo hin. Vor kurzem ist mir so das Thema mal gestellt worden, fahr dein Leben nicht an die Wand. Das bedeutet, du fährst dein Leben an die Wand, du siehst und erkennst nichts. Das ist wie diejenigen, die rein donnern auf der Autobahn und in die Baustellen reinknallen. Da steht noch 60 Begrenzung, alles wurscht. Die haben das gesehen, wisst ihr, aber die haben es nicht erkannt. Wenn sie es erkannt hätten, das ist der Gedanke von Erkennen, dann hätten sie runtergebremst. Das ist wirklich so. Du hast es zwar gesehen, aber du hast es nicht mehr erkannt und deswegen bist du da reingedonnert und hast ein Unglück angerichtet. Von dem du sagst, Mensch, wäre ich doch bloß auch mit dabei gestorben. Und ich frage mich, wie konnte ich sowas machen? Weil du hast nichts erkannt. Du hast nichts erkannt, sonst hättest du runtergebremst im Leben. Du hast nichts erkannt. Das ist wie, wir zünden das Adventskerzchen an und du hast nichts erkannt, sonst hättest du runtergebremst im Leben. Du machst ein Licht, du schaltest ein Licht an und sagst, das ist ein Bildnis für den, der das Licht ist, Jesus Christus, und er wiederkommt. Aber ich habe ja letztendlich das Lichtchen angeschaltet, aber es hat mir nichts bedeutet. Ich habe nie drüber nachgedacht, über den, der das Licht der Welt ist. Ich habe nichts erkannt, nichts. Und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und es wird dann gesungen, stille Nacht, heilige Nacht. Das ist oft so ein Bild, ihr Lieben, ich übertrage das gerne in unsere heutige Zeit. Sie singen das, die hören es in den Ohren, aber die nehmen es gar nicht mehr wahr. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Was wird dann sein mit mir, wenn der kommt? Ich habe das mal gesagt in einem Sonntagmorgen-Gottesdienst in einer Kirche, da sang der Kirchenchor. War erster Advent. Und die Kirchenchorleiterin, die ging hinterher zu ihrem Pfarrer und sagte, wenn das so ist, dass ich mich für Jesus entscheiden muss, dann trete ich sofort zurück als Kirchenchorleiterin. Und der Pfarrer hat mich dann hinterher angerufen und sagt, Heinz, jetzt habe ich echt ein Problem. Jetzt habe ich keine Kirchenchorleiterin mehr. Das war natürlich echt ein Problem. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nee, so schlimm ist das jetzt nicht und so, machen Sie jetzt mal da keine Angst und Hauptsache ist, sie bleibt Kirchenchorleiterin. Das ist das Tragische daran, ihr Lieben. Sie hören das, sie hören es, sagt Jesus. Sie haben Ohren und verstehen doch nichts. 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 Damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Das kann mal so weit kommen im Leben. Das ist echt hart. Das bringen wir Menschen nicht zusammen, aber es kann so weit kommen im Leben, dass ein Mensch nicht mehr umkehren kann. Kann nicht mehr umkehren. Und es gibt eine Entschuldigung dann für den Menschen, dass er sagt, ich konnte ja gar nicht mehr umkehren. Nee. Allein das, dass du heute Morgen hier bist, allein das, dass du durch die Straßen läufst von Deutschland und siehst überall dieses eine Licht, allein das kann dich zur Umkehr rufen. Aber du hast nie drüber nachgedacht. Und es gibt dann irgendwann den Punkt, den nennen wir so Point of No Return. Es gibt so einen Punkt, da gibt es kein Zurück mehr. Kein Zurück. Und das will Gott nicht. Das finde ich so wunderbar. Die Bibel sagt, er hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Das will er gar nicht. Er hat kein Gefallen daran, dass Menschen in der Finsternis leben müssen. Das will er nicht. Und er hat kein Gefallen daran, dass Menschen eines Tages aufwachen, aus der Seifenblase ihres geträumten Lebens und merken, Mensch, dich gibt es ja wirklich. Und jetzt müsste ich irgendwie einen Weg zurückfinden zu dir, aber den gibt es nicht mehr. Das will er gar nicht. Und deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Und der Sämann ist eigentlich der lebendige Gott. Und wenn man so will, das Wort wird der Johannes schreiben, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Das Wort Jesus Christus und letztendlich dann das Wort, die Bibel, gegeben den Menschen, die Jesus nachfolgen dürfen. Gegeben den Menschen, um es nicht für sich selbst zu behalten, um sich selbst, ich sag mal, manchmal sage ich so ein bisschen so salopp, so eine christliche Nabelschau zu veranstalten. In der Bibel zu lesen, wie toll wir alle sind und wie toll Gott ist, aber das anderen Menschen vorenthalten. Er hat die Gemeinde Jesu dazu berufen, letztendlich wieder die Menschen zu sein, wie Adam und Eva am Anfang. Nicht bis zu dieser Perfektion, das kommt noch, wenn wir in seiner Herrlichkeit sind. Aber dass er in seiner Gemeinde lebt und es seinen Menschen lebt, der lebendige Gott, und durch sie durch das Licht in die Welt trägt. Jesus wird sagen zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Dazu habe ich euch berufen, dass dieses Licht wieder in die Finsternis kommt. Und dass sein Wort, dass es gestreut wird in die Welt. Und der Herr Jesus vergleicht es dann mit diesen Sämann. Das ist so wunderbar, auch diese Großzügigkeit. Da kommt Großzügigkeit Gottes raus in diesem Wort. Er sagt, der Sämann geht aus, die am Wege aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan, nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Er sagt, der Sämann, der sät großzügig. Der passt da gar nicht auf. Der ist nicht so pingelig, so ein Erbsenzähler. Nee, es wird großzügig ausgesät, das Wort Gottes in diese Welt. Und das Erste, worauf es fällt, von dem Jesus spricht, ist ein steiniger, harter Boden. Da geht nichts rein. Das bleibt an der Oberfläche. Und der Teufel kommt damals wie bei Adam und Eva und pickt es wieder weg. Schnell weg. Nicht drüber nachdenken. Ja, das ist. Hat der Pfarrer schon die Hochzeit, das war ganz nett, aber der Pfarrer hat ein bisschen lang gepredigt. Das geht doch nicht um den Pfarrer, das geht doch ums Brautpaar. Die Taufe, die war auch nicht. Ich meine, deswegen machen wir es ja hier auf dem Dorf. Aber da hat ein bisschen lang gepredigt. Ja, das muss man schon sagen. Also das kann er sich ein bisschen kürzer fassen. Und er hat auch so Sachen gesagt, die haben mir gar nicht gut gefallen. Die Beerdigung, die war auch ganz nett. Und ich war schon auf schöne Beerdigungen. Och, hat der Pfarrer schön geredet. Da wäre ich froh gewesen, wenn ich gestorben wäre. Sowas wünschte ich mir auch mal zu hören. Ne? Aber dann war ich auch auf so Beerdigungen, da hat der Pfarrer ganz schön arg geredet. Da hat er drüber geredet, über die Konsequenz, dass man vor dem Thron Gottes steht und dass die Taufe alleine nicht reicht und auch nicht reicht, ob man konfirmiert ist oder kommuniert wurde oder gefirmt oder wie man es auch immer nennt. Da reicht nur die persönliche Beziehung zu Jesus, wie du zu ihm stehst. Ah, das war ein bisschen hart. Also das hätte er nicht sagen sollen. Das war schon echt lieblos. Das ist dieser harte Boden. Da wird es wieder gesagt. Und selbst im Angesicht des Todes, manchmal sagen die Leute, nö. Aber ein bisschen hart, lieblos. Das ist sehr interessant, wie Jesus das so sagt. Der Teufel kommt, er nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät werden soll. Also oberflächlich. Der Teufel ist tätig, ist auch tätig in dieser Welt, aber er kann nur tätig sein, weil es Gott ihm erlaubt. Und es ist so, diese Freiheit besteht, da ist ein hartes Herz und es ist so hart. Und mir hat einmal einer gesagt, und wenn das 10-mal wahr wäre, Herr Spindler, ich will es nicht glauben. Das ist ganz einfach. Ich will es nicht glauben. Warum auch immer. Ich will es nicht glauben. Das ist so eine Person. Und dann spricht Jesus eben davon, von dieser Person, die wie der Judas war, ihr Leben. Die war mit Jesus unterwegs, diese Person. 3 Jahre lang. Die hat nur gute Worte von ihm gesehen. Hat nur gute Taten von ihm gesehen. Jesus hat den Judas nicht schlecht behandelt. Überhaupt nicht. Und im letzten Augenblick hat der Judas ihn verraten. So eine Person. Hart. Hart bis zum Gehtnichtmehr. Es gibt Menschen, die waren im Krankenhaus und sagten dann, Gott, wenn du mich gesund machst, dann diene ich dir, wenn ich wieder rauskomme. Die kommen wieder raus aus dem Krankenhaus. Gott, naja, ich habe das halt damals so gesagt, das sagt ja jeder. Das war's dann. Solche harten Herzen. Jesus sagt, das hatte Konsequenz. Der Teufel kommt und pickt es einfach weg. Und dann geht nichts mehr rein. Nichts mehr. Und es ist traurig, wenn nichts mehr reingeht, ihr Lieben. Weil es die Konsequenz hat, dass wir dann auch vorm Nichts stehen werden und merken, es war wirklich nichts, mein Leben, nichts. Und ich habe gedacht, und jetzt stelle ich fest, es war ja alles sinnlos. Jetzt bin ich weg von Gott und habe das bisschen Leben, das dazu geplant war, dass er mit seinem Licht in meinem Leben lebt und daraus was macht, das Zeit Wert hat für Zeit und Ewigkeit. Das habe ich einfach verstreichen lassen. Und Jesus geht weiter und sagt, und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Es ist interessant, der Herr Jesus spricht davon, so ein Strohfeuer. Ich sage manchmal bei unserem Bodenseehof, Leute, lieber einen Ball flach halten, auch im Leben mit Jesus. Halten wir einen Ball lieber flach. Nicht immer so überzogen, freudig, hurra, und es ist alles klasse, und es ist alles preis Gott und Halleluja. Und ich habe schon viele Halleluja-Sänger kennengelernt, leider. Die sind heute nicht mehr mit Halleluja unterwegs, also mit Lobe den Herrn. Ihr Leben ist alles andere als Lobe den Herrn. Das war mal so eine Zeit, so ein Strohfeuer, das war toll, das hat mir gut getan. Ich vergleiche es manchmal, unsere Studenten, die singen schöne Lieder und erleben junge Leute, meine Frau war auch mal so eine junge Leute, ne, am Bodenseehof als Konfirmandin, und das sagt sie auch, das wollte ich auch, das war so schön, ich wollte auch so sein wie die. Und dann plötzlich, das ist ein kurzes Strohfeuer, das geht vielleicht 14 Tage, das geht 2 Jahre und ist alles so toll und Gott macht das, was ich ihm sage. Und solange er macht, was ich ihm sage, finde ich ihn auch wirklich toll. Aber plötzlich macht er nicht mehr, was ich sage. Oh. Und dann wird es klar, wie das Leben wirklich ist. Und da Jesus spricht davon, so Menschen, die so wetterwendisch sind, Menschen voller Freude. Und letztendlich könnte man sagen, an einem Punkt, und Jesus sprach das schon in der Zeit hinein auch, Menschen, diese Rechtsgelehrten auch zum Teil, die dann wussten, ah, wir so feurig sind wir vor Gott und dann plötzlich ist nichts mehr da. Im Alten Testament wird der lebendige Gott mal sagen, mich ekeln eure Lieder an, sagte einmal zum Volk Israel. Mich ekeln eure Lieder an. Ihr kommt und singt mir Lieder mit euren Lippen, aber eure Herzen sind weg von mir. Wir können heute übertragen in unsere Christenheit, ihr blabbert das Vaterunser runter. Zum Beispiel, aber ihr glaubt gar nicht, dass ich euer himmlischer Vater bin. Ihr sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. A, vergibst du deinen Schuldiger nicht? Und B, erkennst du gar nicht, dass du Schuld hast? Weil wenn du erkennen würdest, dass du schuldig bist vor Gott, dann würdest du staunen lernen über seine Gnade in Jesus. Aber es war alles immer wieder einfach so, immer wieder, immer wieder. Ihr singt mir, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, aber ihr macht gar nicht die Herzenstüren auf, Leute. Ach na ja, das macht man halt so in einem Anflug von, es ist halt schön und es ist auch Tradition und Tradition ist auch nichts Schlechtes und dann lassen wir das doch so. Das ist ein bisschen so der Gedanke, der dahinter steckt, ihr Lieben. Das sind so steinige Böden, da geht plötzlich was auf, weil es schön ist, weil es gut tut. Ich habe zu Gott geschrien, er hat meine Not erhört, jetzt will ich ihm mal kurz ein bisschen folgen, zum Beispiel. Oder ich habe gehört, wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du einen großen Freund und er sorgt für alles. Wenn dein Bankkonto leer ist, mach das wieder voll. Und welche Not auch immer kommt in deinem Leben, er löst diese Not. Das ist gar nicht einfach so dahergesagt, es gibt Menschen, die denken so. Die nehmen Jesus als Notlöser, aber nicht als Retter, der die größte Not gelöst hat, die der Mensch hat, die Verlorenheit, die Dunkelheit, in der er sitzt, Licht zu bringen durch sich selbst, Rettung zu bringen durch sein Blut. Und er sagte auch zu den Menschen damals, ihr wollt doch diesen Gott gar nicht wirklich als Gott haben, Leute. Das war ja ihre Not damals auch. Ihr wollt ja gar nicht, dass er über euch regiert. Und von dem spricht Jesus, sehr interessant. Es dringt nichts ein. Also das heißt, es ist keine Nachfolge da. Ihr folgt nicht wirklich diesen wahren Gott nach. Ihr nennt euch Christen, aber ihr lasst euch nicht von Christus bewegen. Von allem Möglichen, aber nicht von Christus. Das ist ein bisschen das Bild, das die Christenheit in der westlichen Welt so abgibt. Viele Christen, aber so wenige, die sich von Christus bewegen lassen, fragen Jesus, was willst du eigentlich wirklich mit meinem Leben? So wie diese jungen Menschen, was willst du von meinem Leben? Sie aber haben keine Wurzeln in sich und sonst sind Wetterwände. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Wenn ich ausgelacht werde deswegen, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Oder vielleicht wirklich Bedrängnis habe, dass ich vielleicht meinen Beruf verliere, weil ich ein bekennender Christ bin und sage, nee, ich kann nicht lügen, ich werde nicht lügen. Und ich werde diesen Vertrag nicht unterschreiben. Und ich werde am Telefon sagen, der Chef ist da. Das werde ich machen. Nein, ich werde nicht halbe Wahrheiten machen in meinen Verträgen, die ich mache. Nein, ich werde nur gerade Linie gehen. Wenn dann Bedrängnis kommt, und es kommt bei uns, ihr Lieben, das kommt in Europa. Dass Menschen, es wird heute schon manchen Krankenschwestern verboten, ein Kreuz offen zu tragen in Krankenhäusern, weil die Patienten, die können sich bedrängt fühlen. Da hat die Krankenschwester noch gar nichts von Christus gesagt. Wir schreiben heute auch, in England ist es dann so, heute heißt es nicht mehr Christmas, es heißt Xmas. Ist tatsächlich offiziell. Der Name Christ muss verschwinden, weil das könnte für die muslimischen Freunde, hinduistischen Freunde, Sikhs-Freunde und, könnte das alles eine Bedrängung sein, eine Bedrohung, und das wollen wir nicht. Das ist interessant. Und dann machen wir das lieber. Um des Geschäftes willen machen wir das lieber. Verzichten wir auch auf Christmas, schreiben wir Xmas hin, sieht doch schön aus. Aber wir verkaufen unsere Sachen, ist wichtig. Ich kann meinen Beruf behalten, wenn ich sage, naja, klar, das ist mit Christus. Das habe ich damals so gedacht, aber Sie brauchen keine Angst zu haben, gell? Ich werde nicht das tun, was in der Bibel steht. Also da können Sie sich drauf verlassen. Aber meinen Beruf zu behalten, das ist mir schon wichtig. Ich habe einen Freund, der saß auf der Bank und der hätte aufsteigen können. Und er hätte nur ein paar Anrufe tätigen müssen. War wieder Konfirmationszeit, man muss nur die Eltern ein bisschen anrufen und. Und er sagte, das kann ich nicht, weil ich kenne viele dieser Eltern und ich weiß, dass diese Leute zum Teil gar kein Geld haben. Und dann hat seine Chefin zu ihm gesagt, sie wollen doch aufsteigen, oder? Sagt er, ja, ich würde gerne aufsteigen, aber ab heute verzichte ich drauf. Ab heute nicht. Ich bleib hier. Es gibt viele Theologen, die haben, weil es so ein Druck ist in der Gesellschaft, ich sage bloß nicht mehr, von vorne bloß nicht mehr die Wahrheit. Wir sehen das heute auch mit der ganzen Frage Homosexualität, und geht es auch um Schöpfung. Vor Jahren war ein italienischer Europaabgeordneter, der sagte, Menschen, die an die Schöpfungsbericht, wie es in der Bibel steht, glauben, die sind eine Gefahr für die europäische Demokratie. Also eigentlich gegen solche Menschen müssten wir was machen. Sie glauben doch nicht wirklich das, was in der Bibel steht, oder? Dann können sie vielleicht nicht Lehrer sein bei uns. Dann können sie nicht das tun. Sie glauben noch nicht an die Moral der Bibel, oder? Aber wenn sie es machen, dann kommen sie ganz schön in Probleme, wenn sie zum Beispiel sagen, Ehescheidung ist nicht Gott gewollt. Wenn sie zum Beispiel sagen, Abtreibung ist nicht Gott gewollt. Wenn sie sagen, Homosexualität ist nicht Gott gewollt. Und wenn sie noch das schlimme Wort benutzen, ist es Sünde. Dann lassen wir es lieber. Um das einfach ein bisschen gerade zu machen, dass wir es verstehen, was Jesus da sagt. Und er spricht weiter und sagt, und die bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Da heißt, Jesus sagt, von Herzen, die hin und her gerissen sind, sorgenreiche Herzen, die Dornen des Lebens. Es wird gesät, das gute Wort Gottes. Aber dann die Sorgen dieser Welt, die Sorgen des Reichtums. Die Sorgen, Sorgen, Sorgen. Und das Interessante ist, dass der Herr Jesus in Matthäus Evangelium Kapitel 6 sagt, nach all dem sorgen sich die Heidenvölker, die keinen Vater im Himmel haben eigentlich. Die müssen Sorgen haben. Diejenigen, die diesen einen wahren Gott nicht kennen, die müssen wirklich Sorgen haben, sagt Jesus. Die müssen Sorgen haben. Und die haben auch Sorgen, auch wenn sie sagen, ich habe gar keine Sorgen. Und es ist ein wunderbares Wort, das Jesus sagt, schaut, und die haben schon zugehört, oh, die haben die Ohren gespitzt. Die Dornen. Und ihr wusstet, da waren Leute dabei gewesen, die wollten reich werden. Und die haben auch einen Namen Gottes gebraucht, um reich zu werden. Mit dem Namen Gottes kann man extrem reich werden. Wir sehen das in der westlichen Welt. Oh, da gab es viele, die sind extrem reich geworden. Mit dem Namen Gottes haben viel Reichtümer angesammelt. Aber die Sorgen dann, die Dornen, da ging kein Licht mehr durch. Es ist interessant, ich bin das Licht der Welt und durch diese Dornen des Sorgen ging das Licht nicht mehr und es ist erstickt worden. Die Dornen musst du nämlich aus deinem Leben rausräumen. Tut Buße, sagt Jesus, und glaubt an das Evangelium. Ihr Lieben, kehrt um, ändert eure Sinne, glaubt an die frohe Botschaft, dass Gott die Menschen liebt. Das Reich Gottes steht nahe vor der Tür, sagt Jesus. Es steht nahe vor der Tür. Deswegen kehrt um. Und ich habe euch die Möglichkeit zur Umkehr geschaffen durch meinen Tod am Kreuz von Golgatha. Und ich habe euch sogar die Kraft zur Umkehr gegeben. So wunderbares Kreuz, das ist offene Grab. Das Grab ist leer. Und der, der den Tod überwunden hat, der hat auch die Kraft, ein Leben zur Umkehr zu bringen, zu verändern. Das ist das Wunderbare da drin. Und das Letzte sagt Jesus, und da möchte ich auch so ein Wort von George Bernard Shaw mal sagen, das ist eine interessante Sache, das war so ein irischer Dramatiker, und er sagte, das Christentum könnte eine gute Sache sein, würde nur jemand danach leben. Das Christentum könnte eine gute Sache sein, würde nur jemand danach leben. Und manche leben nicht, weil danach, weil der Richard Wurmbrand sagte, Freundschaft mit Jesus ist wertvoll und kostet etwas. Der Glaube allein rettet. Aber rettender Glaube ist nie allein. Er geht immer einher mit großen Opfern um Jesu Willen. Und von dem spricht Jesus da. Und das Letzte, das er nimmt, sagt, ein Boden, der aufnahmefähig ist, ein Boden, der Frucht bringen ist, ein Boden, der hört und der nachfolgt. Er spricht und sagt, und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Tut Buße, Leute, kehrt um. Glaubt ans Evangelium. Glaubt dran. Lasst euch verändern durch den Geist Gottes. Lasst euch das wieder schenken, die Herrlichkeit Gottes. Das Licht der Welt. Lasst es euch wieder schenken. Das sind die, die sagen, du bist am Kreuz von Golgatha wirklich für mich gestorben, für die Schuld der ganzen Welt und für meine Schuld. Das will ich annehmen, dankbar, Jesus. Und das will ich, dass ich nicht nur mein eigenes Leben bestimme, sondern du sollst mein Leben bestimmen. Du dieses Wort Gottes bist. Und dann will ich dieses Wort ernst nehmen. Und ich will das, dass es Frucht bringt in meinem Leben. Zu deiner Verherrlichung, nicht zu meiner Verherrlichung. Die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig und der dritte 100-fältig. Dass euer Leben wieder zu dem wird, wozu es eigentlich geschaffen wurde. Dass es von Schöpfer Gott gebraucht werden kann in dieser Welt. Damit er seine Herrlichkeit durch euch durchleben kann in dieser Welt. Sein Licht, dafür seid ihr da. Und es ist der gute Boden, sagt Jesus, der das zulässt. Dass das Wort reinfällt. Dass es einfach reinfällt. Und dieser Boden macht sich dann auch keine Gedanken drüber, wie würde es jetzt Frucht bringen. Es wird schon irgendwie. Du sprichst zu mir durch dein Wort. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt nehme ich das auf, Jesus. Jetzt lasse ich dich mal leben. Jetzt bin ich mal gespannt, was geschieht. Jetzt bin ich mal gespannt. Als ich zum Glauben kam an Jesus, da war das für mich, da war so jemand, der sprach mich auf der Straße an und sagte, ja, er ist Christ geworden, ne? Und das hat mir gerade noch gefehlt. Ich war ja auch Christ und war in so einem kleinen Dorf im Frankenwald. Und Sonntagnachmittag, schrecklich, schrecklich. Das war der schrecklichste Nachmittag meines Lebens. Ich habe Menschen getroffen, der spricht mir auf einer Straße an. Und ich dachte, das kann ja nicht passieren. Weil ich ja auch Christ bin und er sagte, ja, er liest jetzt Bibel und die treffen sich zum Bibelkreis. Und oh, ich dachte, oh, das fehlt mir jetzt noch. Bibel und Bibelkreis. Und dann, ich war auch so ein typischer Christ, ne? Ich habe die Bibel auch schon 10-mal durchgelesen. Das macht man dann meistens den Eindruck, bekommt man, wenn man mit Menschen spricht, die sie noch nie gelesen haben, aber sagen, das weiß ich schon, habe ich schon gehört und da gibt es so viele verschiedene Theorien drüber. So war ich gewesen. Und dann dachte ich, na gut, da gehe ich mal hin, weil der so extrem freundlich ist, so penetrant freundlich. Und wenn ich da nicht gleich wieder hingehe, dann lädt er mich garantiert wieder ein. Das gibt es so Leute, die lassen nicht locker, dass du wenigstens einmal dort warst. Dann dachte ich, ja, gehe ich wenigstens einmal hin, dann habe ich das hinter mir. Dann bin ich da rein in das Haus dieser Menschen. Am Dienstagabend nach dem Fußballtraining war ich 22 Jahre alt und ich spürte die Gegenwart von etwas, das ich mein Leben lang gesucht hatte. Und ich wusste nicht, was es war. Aber ich wusste, die Menschen haben es. Und ich setzte mich hin, hörte den Menschen zu. Ich habe mich vorher auch erkundigt, die gehörten da zur Landeskirche dazu. Also das war mir dann schon froh. Das waren jetzt nicht, dachte ich, so schreckliche Leute und so, ne? Sondern ganz normale Menschen. Halt ein bisschen extreme Landeskirchler. Lesen die Bibel und beten und gehen zum Gottesdienst. Und dann, die sprachen einfach über die Bibel, über Jesus. Und ich wusste an diesem Abend, Jesus Christus lebt und ist der einzig wahre Gott. Das wusste ich plötzlich. Vorher war Jesus für mich ein Mythos. Und die haben mich nicht versucht zu überzeugen, die haben einfach darüber geredet, was das bedeutet, die Schrift. Und ich wusste, das wird jetzt von mir eine Entscheidung fordern, wenn man das weiß. Und ich wusste, diese Entscheidung wird mein ganzes Leben verändern, total verändern. Und da hatte ich ein bisschen Angst davor. Ich war damals Soldat, 8 Jahre Zeitsoldat. Da habe ich ein bisschen so gelebt wie meine Kameraden eben. Und meine Kameraden so wie ich. Also jetzt nicht gerade so das Vorzeige-Christentum, zum Großteil. Und dachte ich, naja, also vielleicht ein bisschen, da wirst du dann so extrem vielleicht, wenn du da mit Jesus, und lasse ich das lieber. Ich tue mal so, als ob. So habe ich mir es vorgenommen. 2 Jahre lang, oh, das war ein Krampf. Ach, war wirklich ein Krampf. Ich bin da nicht in die Kirche, ich bin da kaum zu dem Bibelkreis da mehr hin. Und dann 89, am 6. Januar 89, bin ich in die Kirche, weil ich so durcheinander war. Und ich gehe nach Hause und ich höre eine Stimme, die mit mir spricht und sagt, du musst dich entscheiden, Heinz. Entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Und ich wusste plötzlich, Gott spricht mit mir. Ich ging nach Hause, ging ins Wohnzimmer und sagte, Jesus, wenn das alles stimmt, was die Bibel über dich sagt und die Menschen über dich sagen, dann lebe ich verkehrt. Weil ich lasse dich nicht Herr sein. Und dafür brauche ich Vergebung. Und ich sagte das und plötzlich war Frieden in meinem Herzen. Ich stand auf, bin am Wohnzimmerschrank, da stand die Konfirmationsbibel meiner Frau drin, bin dahin und habe die rausgezogen. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich wirklich Bibel gelesen. Und es hat nie mehr aufgehört, diese Freude an der Bibel hat nie mehr aufgehört. Und er hat unser Leben wirklich verändert, total verändert. Total verändert. Meine Frau kam kurze Zeit später nach mir, ein bisschen später nach mir zum Glauben an Jesus. Und dann hat uns unser alter Pfarrer Mut gemacht, Mensch, geh doch noch auf eine Bibelschule, mach eine Ausbildung, Heinz. Vielleicht will Gott dich irgendwo gebrauchen. Und jetzt darf ich in der Welt herumreisen und Menschen das Wort Gottes weitergeben, die es hören wollen und die es nicht hören wollen. Weil Jesus das ja sagt, ne? Es ist harter Boden, es muss ausgestreut werden. Es muss ausgestreut werden. Es ist nicht meine Sache, dass es aufgeht. Aber es muss ausgestreut werden. Und ich verstehe das, wenn jemand vielleicht sagt, oh meine Herren, weil ich habe ja auch mal so gedacht, oh meine Herren. Aber es ist so wunderbar, wenn man das zulässt, dass es reinfällt, ihr Lieben. Und man kann einfach sagen, habe ich die Tage jemandem gesagt, ob du weißt, ob es einen Gott gibt oder nicht, aber du kannst einfach mal sagen, wenn es da draußen einen Gott gibt, dann mach mir den Himmel auf. Lass mich dich erkennen. Lass mich dich erkennen. Das ist das Tragischste, wenn ein Mensch durch diese Welt geht und es nie in seinem Leben über die Lippen bringt und plötzlich vor diesem Gott stehen muss. Harter Boden. Aber Jesus, lass das reinfallen und bring Frucht durch unser Leben. Er ist es, der die Frucht bringt, ihr Lieben. Und nehme das mit als diejenigen, gehe ich davon aus, viele davon, die mit Jesus unterwegs sind. Das ist für mich wie für alle. Lasst uns nicht vergessen, dazu sind wir bestimmt, als Salz und Licht in dieser Welt zu leben. Er gibt uns die Kraft, er ist uns die Kraft. Erstens den Mut. Dazu sind wir bestimmt. Nicht unser eigenes Leben zu gestalten, sondern dass Jesus durch uns Frucht bringt in diese Welt. Und die Frucht ist, dass Menschen erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Dass es Vergebung gibt. Dass es Leben gibt. Dass es Kraft oder Heilung gibt. Weil Jesus auferstanden ist und lebt. Nicht in der Krippe geblieben ist und nicht im Grab, sondern auf dem Thron sitzt und regiert. Herr Jesus, dafür danke ich dir, dass das so ist und dass es die Wahrheit ist. Und dass bis heute noch Zeit der Gnade ist. Deine Barmherzigkeit, dass Menschen frei sich versammeln können, frei dein Wort zu hören, dass sich Menschen rufen lassen heute noch in die Nachfolge. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du die Möglichkeit hast, harte Herzen weich zu machen. Und dass es deine Barmherzigkeit ist, die Menschen zieht. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, um Mensch zu werden, um Licht in die Finsternis dieser Welt zu bringen. Um das zurückzubringen, was der Mensch verloren hat, die Herrlichkeit Gottes. Dass du mich nicht hast in meine Finsternis allein gelassen. Dass du dich erbarmt hast über mich. Herr Jesus, danke, dass du aus einem Leben, das für sich selbst gelebt wurde, wieder was machen kannst und willst, wozu es eigentlich geschaffen wurde, um Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Und dass wir Menschen das finden, was wir eigentlich wirklich suchen, das Glück. Aber das Glück liegt nur bei dir. Es liegt nicht irgendwo, es liegt bei dir allein. Du bist der, der wirklich ein Herz glücklich machen kann, ein Herz freudig machen kann, ein Herz froh, ein Herz hoffnungsvoll. Und was gibt es für eine größere Freude, als zu wissen, mir ist die Schuld vergeben. Und der lebendige Gott steht nicht gegen mich, sondern ist für mich. Und lass uns das nicht vergessen, wenn wir unsere Kerzen anzünden, dass du für uns bist und nicht gegen uns. Amen. Wir hören ein letztes